Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chemie kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Es sind Sommerferien in Sachsen-Anhalt. Viele haben Sommerurlaub, nur manche müssen schon wieder arbeiten. Einer davon ist heute hier bei uns im Podcast. HFC-Trainer Robert Schröder ist da. Hallo, Herr Schröder.
Ja, hallo. Schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Julius Lukas. Ich bin Host dieses Podcasts und bei mir ist HFC-Experte Tobias Lubert. Hi, Tobi.
Moin.
Ja, wir danken erstmal, dass Sie vorbeigekommen sind in den quasi für uns Sommerferien. Mein Urlaub steht kurz bevor, insofern, aber Sie sind schon wieder voll drin. Also Training hat begonnen. Heute war zweimal Training, soweit ich das im Blick habe.
Genau, wir haben ja, glaube ich, am 18.06. angefangen, sind jetzt in der dritten Vorbereitungswoche, haben da jetzt so ein bisschen den Peak der Belastung erreicht und sind trotz der Temperaturen gut am Schwitzen.
Ja, das glaube ich gern. Ja, also wir haben vorher aufgerufen zu Fragen von Fans. Da kamen euch doch einige zusammen. Die werden wir so ein bisschen einflechten und sagen das natürlich dann auch immer noch dazu. Das hat uns sehr gefreut und vielleicht erstmal so zum Setting an sich. Ist das Ihr erster Podcast, Podcast-Premiere?
Ja, hier das erste Mal. Ansonsten war ich in ein, zwei Podcasts schon, wo es um andere Fußballthemen ging, mal Gast. Ja. Okay, aber das war vor meiner Zeit als HFC-Trainer.
Okay. Um was ging es da so?
Ach, das eine war Technik vor Taktik, da ging es auch so um Spielprinzipien und das andere, muss ich mich weit zurückerinnern, auch so fußballspezifische Themen, wie man als Trainer arbeitet oder speziell auch, wie damals meine Rolle war als Fußballtrainer und Lehrer in Verbindung.
Ja, okay, also vertraut mit Podcasts. Welche hören Sie so persönlich?
Ich höre tatsächlich gerade relativ wenige Podcasts. Ich hatte das früher mal ein bisschen mehr, da ging es so die üblichen Comedy-Sachen oder auch so ein paar Themen, wo es um Leadership und fußballspezifische Themen geht. Also wie gesagt, Technik vor Taktik höre ich ganz, ganz oft. Das ist so ein gängiger Fußball-Podcast und der andere ist mir jetzt der Name entfallen. Könnte ich vielleicht noch nachreichen,
dann um auch ein bisschen. Wird man, glaube ich, verzeihen können. Sie sind ja heute auch hier, damit wir ein bisschen was Persönliches auch über Sie erfahren können. Sie sind bis vor einem Jahr Lehrer gewesen für Sport, macht Sinn, und Biologie. Warum Biologie?
Ach, das hatte ich tatsächlich auch diese Frage jetzt vor kurzem mit einem Spieler. Am Ende ist ja so Sport als Sinn im Sinne von Bewegung ein Kennzeichen des Lebens und Biologie die Lehre des Lebens und daher war es eine gute Verbindung. Das ist jetzt so der akademische Punkt und der ökonomische Punkt war, dass Sport und Biologie in Berlin auf einem Campus waren und ich eine Verbindung gesucht habe mit relativ wenig Wegen.
Okay, praktisch. Was haben Sie am Lehrerberuf am meisten geschätzt? Die Ferien.
Nee, eigentlich nicht, sondern eher die Verbindung mit den Menschen. Es war für mich immer was Wichtiges oder wichtig, was zu finden, wo ich zum einen natürlich dem Sport treu bleiben kann, den ich mein ganzes Leben lang irgendwie praktiziert habe, entweder als Spieler, Trainer oder auch so in meiner Freizeit. Und dann natürlich das ja einfach weiterzugeben, weiterzuleben und auch einfach weiter mit Menschen zu tun zu haben. Ich bin jetzt niemand, der gerne viel im Büro sitzt und da alleine auf dem Bildschirm guckt oder bewusst was für sich alleine macht, sondern braucht halt immer irgendwie soziale Kontakte und das Miteinander. Und da war einfach eine gute Verbindung gegeben. Ja.
Was sind negative Seiten des Berufs?
Dass man schon versuchen muss, die Situationen, die dann in diesem Miteinander auftreten, also man erlebt ja auch viele Sachen, wo die nicht so gut laufen, wo Menschen Probleme haben im persönlichen Umfeld oder da vor krassen Herausforderungen stehen, das dann auch bewusst zu trennen oder da einfach auch zu wissen, okay, ich kann nicht jeden Menschen retten, beziehungsweise für gewisse Sachen kann ich einfach nichts und die sind dann auch schwer zu beheben. Das war schon relativ herausfordernd. Und dann natürlich so dieser Mix, das ist aber auf meine persönliche Situation bezogen, mit Fußball, mit Familie, mit Lehrerdasein, das dann alles unter einen Hut zu kriegen.
War das auch der Grund, warum Sie dann gesagt haben, ich mache jetzt den Trainerjob und will ihn richtig machen, also im Profifußball zählen, doch war ja nicht ganz Profi?
Naja, man kann ja sich, glaube ich, nie sagen, ich mache das jetzt, weil ich es unbedingt will, sondern ich hatte ja gerade schon gesagt, ich lebe für den Sport oder ich brenne vor den Fußball. Das war dann eine Situation so, dass ich durch die Arbeit in Zehlendorf irgendwie ein bisschen Fokus bekommen habe und dann ging halt diese Tür auf und ich habe immer wieder gesagt, wenn sich diese Möglichkeit ergibt, in einem professionellen Setting als Trainer zu arbeiten, dann möchte ich diese Chance unbedingt nutzen und speziell im letzten Jahr war es dann so, dass wenn dann eine Anfrage vom HFC kommt, dann kann man nicht zweimal überlegen und dann sagen vorher, ich mache das und will es unbedingt, sondern dann geht es halt nur Visier runter und Feuer frei.
Wie war der Übergang eigentlich? Wir hatten gerade nochmal drüber geredet, weil wir uns gar nicht mehr so sicher waren. Hatten Sie vorher schon gesagt, Sie hören bei Zehlendorf auf und wären dann Lehrer geblieben, wenn da nichts gekommen wäre? Oder wie war diese Situation?
Genau, es war so, dass ich im Verlauf der Rückrunde, ich glaube, das war dann so Mitte März, dem Verein Zehlendorf gesagt habe, dass egal wie das ausgeht, dass meine Station im Sommer endet. Dass es dann natürlich mit dem Klassenerhalt geklappt hat, war für uns einfach damals super. Und ich dann relativ offen in den Sommer gegangen bin und dann kam halt relativ spontan die Anfrage von Daniel damals. Ich glaube, das war schon Mitte, Ende Mai, wo wir das erste Mal gesprochen haben, wo ich einfach gar nicht damit gerechnet habe, dass überhaupt sowas nochmal kommt, weil ich hatte vorher 2, 3 lose Anfragen, die sich dann nicht ergeben hatten aus unterschiedlichen Gründen, hatte dann letztes Jahr schon einen Sommerurlaub geplant mit der ganzen Familie und dann auch nochmal mit meiner Tochter isoliert. Die ganzen Ferien waren quasi durchgetaktet und dann ging das innerhalb von, glaube ich, 1, 2 Wochen Schlag auf Schlag. Musste in dem Zuge auch nochmal Danke sagen an die ehemalige Schulleitung und auch die Senatsverwaltung in Berlin, dass sie mir da keine Steine in den Weg gelegt haben, sondern dass die mich eigentlich noch unterstützt haben, diesen Schritt zu gehen und in diesem Zuge natürlich auch meiner Familie, die ja eigentlich die ganze Woche jetzt, meine Frau, die sitzt zu Hause mit beiden Kindern in Berlin und ich bin ja jetzt keine große Hilfe in der täglichen Situation und auch da bin ich super dankbar für den Support, dass sie mir da den Rücken frei hält und mir auch diesen Schritt ermöglicht.
Verraten Sie uns, welche Vereine damals angefragt hatten?
Nee, das hat sich ja nicht ergeben und daher ist es auch irrelevant und ja. Ich kann nur so viel sagen, der HFC war da das Nonplusultra und da kamen auch die anderen Vereine mit Verlaub gar nicht
rein. Jetzt haben Sie das schon so ein bisschen angesprochen, dass das natürlich dann der Sommer quasi komplett weg war, beziehungsweise nicht weg. Sie haben sich dann halt Vollzeit komplett um den HFC gekümmert. Dann war das eine Saison, also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, unter Strom mit allen Höhen und Tiefen, die man so erleben konnte. Ja, vielleicht nochmal so auch auf Ihre Familie geblickt. Sie waren jetzt, glaube ich, irgendwie kurz mal so eine Weile Auszeit wandern und so kurz, habe ich gehört, hat Tobi gesagt. Ja, wie schafft man das so als Familie, da irgendwie durchzukommen? Also Sie haben gesagt, Ihre Frau ist da einfach eine Riesenhilfe.
Ja, ich habe da riesen Respekt vor, wie sie das meistert. Sie hat selber eine Vollzeitstelle in der Führungsposition. Wir haben 2 Kinder, die Große ist in der 3. Klasse, kommt jetzt in die 4. Klasse. In Berlin ist gerade noch Unterricht, glaube ich, jetzt bis Mittwoch. Die Kleine ist 3, die ist noch in der Kita. Wie schafft man das? Sie ist einfach eine Powerfrau und gibt Gas für die Familie und ich versuche das zu unterstützen. Natürlich, das wissen wir halt auch, wenn man gewisse Ziele im Leben hat und manche Positionen erreicht hat, dann muss man halt Abstriche machen in gewissen anderen Themen. Und für uns ist es jetzt halt so, dass wir diesen Sommer und auch letzten Sommer keinen Familienurlaub machen konnten, leider, dass wir das an irgendeiner anderen Stelle nachholen müssen. Aber Fakt ist, ich bin hier, um erfolgreich für den HFC zu arbeiten und jetzt nicht im Urlaub zu machen. Deswegen müssen wir halt dann einfach in diesen sauren Apfel beißen. Ist dann leider so. Ich hoffe, dass meine Kinder trotzdem schöne Sommerferien haben und meine Frau dann auf mich verzichtet im Urlaub. Das, wie gesagt, das müssen wir jetzt einfach akzeptieren und das dann irgendwann zu anderer Zeit nachholen.
Auf jeden Fall großen Respekt an Ihre Frau, dass die das so krass mitmacht. Echt cool.
Ja, finde ich auch. Danke.
Wie ist es denn für den Vater Robert Schröder, ständig von der Familie getrennt zu sein?
Boah, das ist eine gute Frage. Das ist nicht so leicht, weil ich bin ja dann hier in Halle und wenn ich hier arbeite, dann versuche ich in diesen Tagen den vollen Fokus auf Fußball zu haben und natürlich haben wir dann Telefongespräche am Tag und ich versuche mich auch am täglichen Leben meiner Kinder zu beteiligen. Aber Fakt ist, wenn man nicht da ist, ist man einfach nicht präsent und ich merke dann immer wieder, wenn ich auch zu Hause bin, dass wir einfach eine gewisse Zeit brauchen, um uns aneinander zu gewöhnen. Also es ist einfach jetzt nicht so, dass ich Schnips mache und sage, hier bin ich und alles funktioniert, sondern natürlich freuen sich meine Kinder, mich zu sehen und ich freue mich auch sehr auf meine Kinder, aber manchmal dauert es dann einfach so ein paar Stunden oder es geht um so Kleinigkeiten, dass wenn ich da bin, würde ich natürlich auch gerne meine Kinder ins Bett bringen oder eine gute Nachtgeschichte vorlesen, aber sie kennen das natürlich nur, dass ihre Mutter das macht. Und dann ist er natürlich immer erstmal, nee, nicht Papa, Mama soll das machen. Und da müssen wir uns auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Und für mich ist es dann auch schwer, manchmal zu akzeptieren, dass das natürlich der Situation geschuldet ist, dass es jetzt keine persönliche Zurückweisung an mich ist, sondern eher, sie kennen es halt aus dem aktuellen Alltag relativ selten, dass ich dann da bin. Oder was heißt selten? Es ist halt nicht der Alltag. Und ja, wir versuchen halt dann trotzdem das Beste draus zu machen, dass wir die Zeit, die wir zusammen haben, gut nutzen, dass wir trotzdem Familienrituale umsetzen, sei es denn das gemeinsame Frühstück an den Wochenenden oder auch mal das gemeinsame Abendessen am unter der Woche. Aber ich glaube, meine Kinder leiden da mehr drunter als ich, weil die das natürlich ein bisschen schwerer verstehen. Meine kleine Tochter sagt immer ganz lustig, Sie sehen ja meine Hose, ich habe eine Kroatien-Hose an, weil meine Frau Kroatin ist, deswegen so ein bisschen Patriotismus und die Kinder sprechen auch ein bisschen Kroatisch zu Hause und ich bin immer Tata. Also Tata heißt Kroatisch Papa und die Kleine sagt immer, Tata, bist du wieder auf die Halle. So, und, ja, die ist jetzt 3, die schneidet das so ein bisschen langsam und fragt dann immer, ja, wann kommst du wieder, wann bist du wieder da und das ist dann nicht ganz so leicht. Ja.
War nicht schon mal in Halle?
Ja, die waren des Öfteren schon da. Die haben ein paar Mal hier geschlafen. Cool. Zum Glück wohnen ja meine Eltern in Erfurt. Das ist ja auch ein relativ kurzer Weg. Die Große war auch des Öfteren schon da. Aber natürlich ist es dann auch nicht ganz so leicht, sie immer aus diesem Alltag rauszureißen und dann hierher zu kommen. Und wir hatten immer noch ein bisschen Respekt vor der tollen Stimmung, die im Stadion dann immer ist, dass es für die Kleine noch ein bisschen laut ist, aber die Große hat da Bock drauf.
Mit meinen Kindern auch noch nicht so richtig, also mit den Größeren schon, aber mit meiner Kleinen habe ich das auch noch nicht gemacht.
Ja, wir wollen das jetzt diese Saison ein Stück weit erhöhen.
Mit Kopfschutz, mit so Ohrenschützer.
Ja, genau. Und die Große soll jetzt auch nächste Woche mal Zeit ihrer Ferien hier verbringen. Wir hatten ja auch so eine kleine HFC-Kita, Sascha bringt da ab und zu seinen Sohn mit und auch die Tochter und jetzt war der Sohn von Robert Berger mal mit dabei. Ich glaube, die werden sich alle gut verstehen.
Sehr gut, sehr geil.
Bestimmt auch mal eine tolle Geschichte.
Vielleicht trotzdem wird auch doch schon die nächste
der
Geschichte.
Der Vollständigkeit halber noch, wir nehmen an einem Dienstagabend auf.
Ah ja, das habe ich nicht gesagt.
Ja, deswegen. Und es ist der 7. Juli.
Das müssen wir mal dazu sagen, damit die Leute wissen, ein bisschen, wo wir uns gerade befinden.
Wenn Sie nachher nach Hause fahren, 2 Trainingseinheiten durch, dann eine Podcastaufnahme durch, was macht Robert Schröder dann eigentlich an so einem Abend in seiner Wohnung in Halle?
Können Sie dann richtig analysieren.
Abschalten? Können Sie Serien oder Filme schauen oder sind Sie irgendwie komplett im Fußballtunnel drin? Oder telefonieren Sie dann die ganze Zeit mit Ihrer Frau?
Ja, wir haben dann abends, ja wie schon gesagt, so die Telefonrituale, wo wir entweder FaceTime nutzen oder WhatsApp oder Video oder irgendwie so ein bisschen zumindest miteinander verbunden sind. Dann versuche ich trotzdem regelmäßig Sport zu machen, dass ich mir dann auch die Zeit hier nehme, entweder laufen gehe oder ins Fitnessstudio. Jetzt ist natürlich noch WM, da läuft das ein oder andere Spiel und trotzdem versuche ich dann weiter am Abend den nächsten Trainingstag vorzubereiten, noch eine Analyse zu machen. Also einfach so gut es geht, so viel es geht, hier auch wegzuarbeiten, dass wenn ich die Zeit dann halt mal habe zu Hause, dass ich dann auch mal bewusst abschalten kann.
Gab es eigentlich, ich meine, das übrig ist jetzt schon ein bisschen, aber gab es die Idee, mal irgendwann komplett nach Halle zu ziehen, als gesamte Familie?
Nee, also meine Frau ist Berlinerin.
Kriegt man da nicht weg.
Den Berliner Bären verlässt, dann dreht der Kompass einmal durch. Das ist vorerst nicht geplant, nein.
Okay. Ja, kommen wir ein bisschen so weg vom ganz Persönlichen zum Job des Trainers und vielleicht gleich so eine ganz große Frage. Wer gewinnt? Die Mannschaft mit den besseren Spielern oder die mit dem besseren Trainer?
Das ist eine gemeine Frage. Am Ende entscheiden die Spieler daher, die Mannschaft mit dem besseren Spieler.
Schauen Sie andere Sportarten als Inspiration?
Aktiv nicht. Ich hatte im Zuge meiner Trainerausbildung und auch als Lehrer ziemlich viel Kontakt zum Basketball, auch wenn ich den Sport nicht verstehe und das nicht so richtig nachempfinden kann, habe ich viele Sachen aus dem Training da gesehen. Also ich durfte eine Woche lang bei Alba Berlin hospitieren, habe dann gesehen, wie da die Bundesligamannschaft trainiert, dass da Trainingssessions mit unter 4-5 Stunden gehen, dass da lieber länger am Stück trainiert wird und auch sehr positionsspezifisch im Detail trainiert wird. Das fand ich sehr imposant. Hatte früher ein paar Berührungspunkte vom Handball. Den Sport finde ich auch sehr super. Und jetzt aus privater Natur Tennis und Paddeltennis.
Wieso Paddel und Paddeltennis?
Also Paddel macht einfach sehr viel Spaß. Es ist eine gute Mischung zwischen Technik und Kondition. Und es geht halt ganz schnell hin und her. Und man kann es jetzt fast überall spielen.
Wie entwickeln Sie sich heute als Trainer weiter?
Heute, ich versuche sehr viel in Führungsthemen zu lernen. Es geht ja in der heutigen Welt sehr viel um Kommunikation, auch um Klarheit, um eine gewisse Zielorientierung und das dann auch an den anderen Menschen zu bringen, ohne auf einer emotionalen Ebene den anderen zu enttäuschen. Also da einfach eine Message mitzugeben, das sind die Themen, die ich für mich mitnehme.
Also gar nicht so sehr das Fußballspezifische, dass man jetzt guckt, okay, was ist jetzt die neueste Taktik? Ich schieße jetzt quasi Beispiel Paris, zweimal Champions League gewonnen und ich knall den Ball vom Anstoß jetzt hinten ins Aus.
Ja, das sind natürlich Nuancen, die wir auch versuchen mitzunehmen. Da haben Sie auch ein, zwei Sachen bei uns schon gesehen, die wir versuchen aus dem Spitzensport zu übertragen. Aber man muss ja auch ein bisschen, wie soll ich sagen, auf dem Teppich bleiben, dass das, was in der Champions League oder was bei der WM passiert, ist ein ganz anderer Fußball, als der in der Regionalliga auf uns wartet. Daher kann man natürlich Kleinigkeiten versuchen zu übernehmen und auch da auf Trends einzugehen, aber das komplett zu kopieren, das funktioniert nicht.
Heißt das, Sie können am Abend ganz entspannt WM schauen oder ist da trotzdem der Analysemodus an?
Ich gucke die Spiele meistens im Tactical Feed. Ich glaube, das sollte die Frage beantworten.
Ja, das reicht vollkommen aus.
Okay. Vielleicht doch bei der WM. Wer ist der beste Trainer bei der WM? Vielleicht nicht die Mannschaft, vielleicht insgesamt. Alle, die jetzt schon raus sind, oder steht da vielleicht bei Magenta am Mikrofon?
Ja, ich finde es immer sehr schwer, weil man ja immer nur die Zuschauereinblicke hat und man sieht das, was am Ende als Produkt rauskommt. Aber Trainer ist ja viel mehr als das, was man dann am Ende sieht. Es geht viel um kommunikative Themen, es geht viel um Führung, es geht viel auch um Organisation. Und das Krasse ist ja, dass eigentlich gute Menschen ins Haus holen. Und man weiß ja am Ende nie, wer für was steht. Also ist der Trainer jetzt eher der People-Manager und hat einen guten Taktiker an der Hand? Oder ist der Cheftrainer eher der Taktiker und hat einen guten People-Manager an der Hand? Ich glaube, es geht immer um das Gebilde. Man kann jetzt sagen, Didier Deschamps zum Beispiel bei Frankreich schafft es, diese Ansammlung von Topstars perfekt zu moderieren, dass jetzt der eine oder für den anderen läuft. Jetzt, wenn wir gestern den Trainer von Spanien sehen, mit welcher Selbstsicherheit und Souveränität der auftritt und dann diese Spiele, die runterbricht, ist natürlich auch top. Daher gibt es, glaube ich, viele, viele gute Menschen, gute Trainer, von denen man sich da ein bisschen was abgucken kann. Jürgen Klopp hat eine super Aura. Julian Nagelsmann hat da auch positive Sachen und es hat trotzdem jetzt nicht so die Ergebnisse geliefert. Daher ja, ist das alles sehr, sehr spannend und man kann sich von jedem was abgucken, ob es jetzt was Gutes oder was Sachen sind, die man vielleicht gerne selber anders machen möchte.
Und so ein reines Trainervorbild, gibt es das bei Ihnen?
Eigentlich nicht, nee.
Okay.
Also am Ende versuche ich authentisch zu sein und nicht selber zu sein. Ich weiß, dass ich meine Themen habe, an denen ich arbeiten muss. Da kann man natürlich, ich werde mich jetzt nie hinstellen können und sagen, ich bin Jürgen Klopp, weil ich bin es nicht. Ich bin Robert Schröder. Ich möchte auch als solcher wahrgenommen werden und werde auch dafür kritisiert oder auch gelobt. Und da geht es nicht darum, jemanden zu kopieren.
Wo Sie schon sagen, welche Themen sind das, woran Sie gerade noch arbeiten?
Ja, wir hatten es ja gerade schon. Für mich geht es viel um Klarheit, auch Sachen gut anzusprechen, klar zu kommunizieren und sich teilweise auch nicht in gewissen Themen zu verlieren. Ich verliere mich manchmal so ein bisschen in Details oder in noch einer verrückten Idee oder irgendwas anderem. Das muss ich manchmal ein bisschen wegdrücken. Und es geht auch um viel Emotionalität, dass ich glaube, wenn Sie mich jetzt gesehen haben in der ersten Saison, ich habe das auch versucht mit Videos zu analysieren, dass ich dann sehr, sehr an der Seitenlinie rumspringe, sehr hektisch bin, auch teilweise sehr cholerisch agiere. Das sind Sachen, an denen ich arbeiten möchte, weil in Summe geht es darum, dass man am Spielfeldrand eine sachliche Entscheidung trifft. Was ist jetzt das Wichtigste für die Mannschaft? Was ist das Wichtigste für die Spieler? Und ich merke für mich, wenn ich emotional werde, bin ich nicht sachlich. Also gerade auch in diesen Konversationen mit den Schiedsrichtern, die mich hinterher dann tierisch ärgern, wenn ich da wieder rumhüpfe wie so ein Rumpelstilzchen. Das ist natürlich Teil von mir, diese Emotion, aber es heißt nicht, dass es gut ist und dass ich das weiter so fortführen möchte. Also ich versuche mich da schon zu regulieren, eine gewisse Impulskontrolle zu haben, um dann einfach sachlich gute Entscheidungen zu treffen.
Krass, dass Sie das selber auch so reflektieren, weil das habe ich auch so irgendwie erlebt. So zwei komplett unterschiedliche Menschen, so am Spielfeldrand, wo man denkt, wow, Wahnsinn, wie viel Energie. Und dann danach ganz gechillt wieder, freundlich und so weiter. Also echt krass. Ja,
das höre ich tatsächlich öfter. Meine Frau sagt immer, ich bin Zwilling. Das sieht man dann auch im Auftreten.
Ja. Okay, jetzt kommen wir zu einer Fanfrage. Die passt vielleicht auch so ein bisschen zur Reflexion und was da so dazugehört. Fanfrage von Nico Hering. Treuer Hörer, hat Tobi mir dazu geschrieben, treuer Hörer aus München, der uns immer beim Joggen im Englischen Garten hört. Grüße gehen absolut raus. Ich habe auch eine Weile in München gelebt und der Englische Garten ist natürlich eine Schickeria. Tolle. Nur zwei Jahre, dann war es auch schon vorbei. Okay.
Dann war die Tasche voll. Also,
das kann ich so nicht sagen. Nico fragt, wer in Ihrem Umfeld hält Ihnen regelmäßig den Spiegel vor und sagt Ihnen offen, wenn ihm etwas an ihrer Arbeit missfällt, wie gehen Sie damit um? Also wer hält Ihnen so einen Spiegel vor?
Also erstmal Nico, danke für die Frage. Wir sind natürlich, oder ich bin natürlich von Leuten umgeben, die mich sehr, sehr lange kennen. Das Markus Hoffmann ist einer meiner engsten Freunde. Den kann ich dann nennen, mit dem wir auch über solche Themen sprechen. Natürlich rede ich auch mit meiner Frau, auch wenn die von Fußball überhaupt keine Ahnung hat, aber die kann über solche Themen gut sprechen. Ich habe auch ein Beraterteam an meiner Seite, also ähnlich wie das Spieler haben, habe ich auch einen Berater, mit dem ich über Sachen spreche. Ich habe auch letzte Saison mit Daniel sehr, sehr viel gesprochen. Und das sind so die engsten Leute in meinem Umfeld, auf deren Meinung ich auch Acht gebe und die ich auch da auch mal nach einem Rat frage, beziehungsweise um eine Einschätzung.
Wie ist es jetzt mit Daniel? Gibt es da immer noch Austausch?
Ja,
Daniel
Meyer? Wir telefonieren einmal in der Woche. Cool. Ich bin auch sehr dankbar, zum einen, dass er mir natürlich diese Chance gegeben hat, und zum anderen ist es natürlich so, dass Daniel im Speziellen durch diese Rollen, die er hatte, also er wusste als Sportdirektor, wie man sich auf der Trainerbank fühlt, weil er es selber halt erlebt hat, und deswegen hatte er da einen guten Punkt oder gute Punkte, in denen ich mich auch entwickeln kann.
Das ist jetzt so eine halbe Fanfrage. Vor einem Jahr hat Fabian Wölfling, unser Kollege, Sie und Ihren Co-Trainer gefragt, ob es für Sie ein Ideal des Fußballs gibt. Ihre Antwort war damals: Ich würde mich freuen, wenn wir die Frage im Mai, also jetzt haben wir Juli, aber fast, wenn wir die Frage nochmal gestellt bekommen, also Sie beide nochmal gestellt bekommen, und dann sagen können, dass das, was unserem Ideal nahe kommt, der HFC in der Saison 25-26 ist.
Das war damals eine gute Antwort.
So, wie gut hat das geklappt? Wie nah sind Sie dem Ideal gekommen?
Ich glaube, das Ideal hat sich ein Stück weit verschoben in verschiedene Richtungen, weil wir natürlich angetreten sind mit einer gewissen Idee und einer Ballbesitzphilosophie, die einfach in der Regionalliga schon sehr viele Herausforderungen mit sich bringt, und wir das dann ein Stück weit in Richtung Intensität und Bereitschaft und auch Kompaktheit verschoben haben. Ich glaube, dieses Idealbild vom Fußball entwickelt sich auch mit dem Trend der Spitzenmannschaften und auch mit den Ergebnissen. Und wir waren, glaube ich, speziell in 2026 in einigen Sachen nahe dran an dem idealen Trendbild, nennen wir es mal so. Und da arbeiten wir jetzt weiter dran. Aber es wird wahrscheinlich nie so sein, dass wir 100% von dem erreichen, was wir machen wollen, weil das einfach dafür das Spiel viel zu komplex ist.
Tut das eigentlich weh als Trainer, wenn man sich von einer Idee verabschieden muss? Weil es ja irgendwie auch im gewissen Maße bedeutet, dass man mit dem Plan, den man hatte, gescheitert ist?
Nein, also gescheitert ist man ja dann, wenn es halt einfach 0,0 funktioniert. Wir haben Anpassungen vorgenommen, und ich glaube, dass es in jeder Position so ist, dass man sich immer wieder reflektiert, und ich glaube, sie merken, dass ich versuche, viel zu reflektieren und dann immer wieder Rückschlüsse ziehen möchte. Was hat gut geklappt? Das müssen wir beibehalten. Was hat nicht so gut geklappt? Was müssen wir verändern? Und das macht auch so eine Rolle für mich des Trainers aus. Also jetzt immer wieder zu sagen, okay, worin sind wir gut? Da müssen wir, das müssen wir weiter durchpressen. Und wo können wir halt Anpassungen finden? Und wie können die Anpassungen halt aussehen?
Jetzt sind Sie seit einem Jahr Trainer im Profifußball. Was hätten Sie vor einem Jahr gerne schon gewusst, was Sie jetzt wissen, beziehungsweise was Sie vielleicht schmerzlich lernen mussten?
Naja, gerade so dieser Umgang mit Emotionen und wie schnell das von der einen in die andere Richtung geht und dass man sich trotzdem davon nicht beeinflussen lässt. Davon ist man ja auch in der Zukunft nicht gefeit, aber Fakt ist, speziell diese Phase im Herbst ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass die auch für mich nicht leicht war. Also auch das dann so zu verarbeiten, wie man mit diesen ganzen Negativerlebnissen umgeht, wenn alle auf einen einschlagen oder man plötzlich der Buhmann ist. Auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, dass es von der einen in die andere Richtung relativ schnell gehen kann. Was mir wichtig ist, und das muss auch in Zukunft so sein, dass ich mit mir selbst im Reinen bin, dass ich halt sagen kann, ich habe die Entscheidung aus vollem Bewusstsein, aus quasi unserem Gusto heraus getroffen, und wenn es dann halt nicht funktioniert hat, halte ich halt dafür den Kopf hin, aber es war halt meine Entscheidung und mir davon keinem reinreden lassen.
Jetzt haben Sie gerade schon die Phase im Herbst angesprochen. Sie haben ja in der Zeit, ich sage es jetzt einfach mal so, wie man es im Stadion sagen würde, viel auf die Schnauze bekommen. Wie hält man sowas aus?
Boah, das war, also ich kann ehrlich sein, das war im Herbst nicht so leicht, weil ich das erste Mal in so einer Größenordnung das dann so erleben durfte. Dann ja sofort der Buhmann zu sein und dann so von der Tribüne auch Schröder rauszuhören und so, das war echt nicht so cool, aber gehört einfach auch zum Geschäft dazu, und ich denke, das ist auch wichtig, dass man solche Phasen durchmacht. Ich habe auch da versucht, viel mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit meinen Ängsten darüber zu reden, dass ich diese ganzen negativen Emotionen nicht runterschlucke, sondern dass ich die halt auch ausspreche. Und zum anderen natürlich auch nach vorne zu gucken und versuchen, die Sachen anzupassen oder anzufassen, die ich beeinflussen kann. Gewisse Sachen kann ich nicht beeinflussen. Also Fakt ist, Ich kann nicht beeinflussen, ob ein Ball rein oder raus geht. Das sind 2 Zentimeter, da steht manchmal ein Fuß im Weg. Ich kann versuchen, dass wir als Mannschaft ein gutes Gefühl haben, in die Partie zu gehen, dass gewisse Sachen vorbereitet sind, dass wir Erfolgswahrscheinlichkeiten erhöhen, indem wir mehr Bälle gewinnen oder mehr Bälle in die Box kriegen. Aber ich kann nicht sagen, ob der Ball halt letztendlich reingeht. Und das mir dann halt auch immer wieder vor Augen zu halten. Es gibt Sachen, die kann ich beeinflussen und es gibt Sachen, die kann ich nicht beeinflussen. Und da gibt es ja irgendwie diese eine spannende Aussage, hab den Mut, das zu beeinflussen, was du beeinflussen kannst und das andere wegzuschieben.
Haben Sie sich damals trotzdem vielleicht in manchen Situationen zurück ins Klassenzimmer gewünscht?
Nein, weil ich wollte das. Also ich wollte den Fußballjob mit allen Facetten und ich wusste auch im Vorfeld, es wird nicht immer nur nach oben gehen, ich werde auch auf die Mütze kriegen und auch da geht es halt dann im Nachhinein, das zu sagen, will ich halt das kontinuierlich, will ich das mein ganzes Leben von der Familie getrennt sein, mich von Leuten bepöbeln lassen, aber auch von Leuten ein positives Feedback zu bekommen oder tagtäglich mit Menschen auf dem Platz zu stehen, die Freude an dem haben, was sie tun oder auch manchmal dazu animiert werden müssen. Und ich kann ja jetzt nicht sagen, ich mache den Fußballjob nur mit halben Bein und möchte picke mir nur die positiven Sachen raus, sondern wenn man was macht, dann macht man es 100% und das gehört halt nunmehr auch zum Job dazu.
Eine so für mich in der Saison krassesten Achterbahnfahrten, das Spiel werden Sie wahrscheinlich auch noch erinnern, war das Spiel gegen Magdeburg. Kurz vor Weihnachten, es war quasi, danach waren glaube ich 4 oder 5 Wochen erstmal Pause oder 3 oder so, es war auf jeden Fall eine ganze Ecke. HFC liegt hinten eine ganze Weile und ja, wie können Sie sich da nochmal reinfühlen so, wie geht man so durch dieses Spiel durch? Am Ende geht es 3-1, alle sind glücklich und happy, dass es irgendwie doch noch gut ausging. Kann man das als furchtbar, so wenn man da steht und ja gar nicht mehr so viel machen kann, das muss doch so ganz, ganz furchtbar sein.
Ja, das, also auch das Spiel, ich habe das noch relativ gut vor Augen. Wir sind sehr schlecht reingekommen, liegen dann nach 10 Minuten hinten und
ging schnell, ja.
Haben dann aus meiner Perspektive, also aus der Trainerperspektive von außen schon eine gute Reaktion in der ersten Halbzeit gezeigt. Hatten dann, glaube ich, 2 Pfostenabschlüsse und einen verschossenen Elfmeter. Aber wir haben es dann geschafft, um uns in das Spiel reinzubeißen. Und das Wichtige ist ja dann, dass wir gemeinsam auch der Mannschaft zeigen, okay, das Ergebnis ist jetzt nicht das, was wir wollen, aber wir haben die richtigen Schlüsse auf dem Platz gefunden und haben es geschafft, uns aus dieser Negativspirale oder diesem negativen Start reinzukämpfen in das Spiel. Und dann geht es ja darum, auch den Jungs ein bisschen Selbstvertrauen zu geben und an ihrer Stärke zu appellieren. Und das haben wir speziell, glaube ich, in dem Spiel ganz gut gemacht. Und die Jungs haben eine tolle Reaktion gezeigt und dann auch, glaube ich, allen ein schönes Weihnachtsfest beschert mit diesem Spiel.
Ja, absolut. Also danach waren alle sehr, sehr erleichtert. Aber hat man da wirklich als Trainer so immer noch diese Sicht auf die Dinge? Oder denkt man, ey, es läuft ja alles gegen einen? Eigentlich hat man noch einen Elfmeter, verschießt den und dann irgendwie, also da verliert man dann nie den Glauben, dass es irgendwie noch...
Naja, es ist faktisch mein Job, das zu tun. Und ich sehe ja, und das hatte ich auch letztes Jahr ganz oft gesagt, und dabei bleibe ich auch, wenn ich die Jungs im Training sehe und sehe, wie sie sich aufopfern, das haben sie letzte Saison ganz oft getan, das sehe ich jetzt wieder. Solange ich das sehe, dass die Jungs halt Gas geben, dass sie an die Sache glauben, dass sie mit einer positiven Energie in den Tag kommen, werde ich niemals den Glauben an diese Mannschaft verlieren, weil dafür steckt da viel zu viel Potenzial drin. Wenn ich irgendwann mal das Gefühl habe, die Jungs lassen sich hängen oder gehen nicht mehr an ihre Grenzen oder stehen auch nicht mehr hinter mir, dann ist es vielleicht auch an der Zeit, den Glauben daran zu verlieren. Aber an dem Punkt, das muss ich ganz ehrlich sagen, war ich im letzten Jahr nie.
Tobi hat das gerade schon so ein bisschen angesprochen, bei all dem, was so auf Sie einprasselt. Sie haben schon gesagt, das ist Ihr Job, das gehört dazu, dass jeder jetzt Sie bewerten darf und jeder alles Mögliche äußern darf, was man so hat. Wie halten Sie das von Ihrer Familie fern? Haben Ihre Kinder Social-Media-Verbot bei allem, was den HFC anbetrifft, um nicht die ganzen Kommentare sehen zu müssen?
Also speziell meine Mama und auch meine Frau hatten das des Öfteren gelesen. Ich habe es am Anfang auch gelesen, habe das jetzt komplett von mir ferngehalten, habe auch meinen engsten Leuten gesagt, dass sie es lassen sollen oder sie sollen mir einen positiven Kommentar schreiben, dass wir alle mal lachen können. Aber nein, Spaß beiseite. Es gehört dazu, es ist ein Teil der Gesellschaft. Das sehen wir, glaube ich, auch in politischen Themen oder in anderen weltbewegenden Themen. Manche verstecken sich dahinter, hinter dieser Maske. Und ja, damit muss man umgehen, ob man jetzt liest oder nicht.
Ja, absolut. So, dann noch eine Fanfrage. Die haben wir schon ein bisschen so angeschnitten, glaube ich. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen zu weit gefragt, vor, was Daniel Mayer anging. Also, Daniel Mayer hat Ihnen ja immer Rückendeckung gegeben. Das kann man echt, glaube ich, so festhalten. Fanfrage von Andreas Schmidt-Böhnisch. Vielen Dank, Andreas, für diese Frage. Welchen Unterschied macht es in der täglichen Arbeit, dass Daniel Mayer nicht mehr an Bord ist? War er gegebenenfalls auch eine Art Mentor für Sie?
Ich hatte das ja vorhin schon so ein bisschen
genau, deswegen habe ich gesagt, wir sind da schon ein bisschen.
Dass wir in vielerlei Sachen im Austausch waren, sowohl was Kader und Training angeht, aber auch in gewissen Führungsthemen. Ich war sehr dankbar dafür, dass er das gemacht hat, dass wir auch jetzt noch im regen Kontakt stehen. Muss aber auch sagen, dass die Zusammenarbeit jetzt mit Marian Unger auch hervorragend ist. Speziell, weil wir uns auch im letzten Jahr gut gekannt haben oder kennengelernt haben, so rum. Marian hatte ja natürlich auch sehr, sehr vielfältige Erfahrungen im Profifußball, auch wenn er nie in meiner Position war, war er trotzdem als Torwarttrainer sehr hochrangig aktiv. Daher kann ich auch da profitieren. Das sind natürlich andere Menschen und Menschen agieren unterschiedlich. Daher ist es auch da ein Punkt, wo wir uns aneinander gewöhnen müssen, wie Marian jetzt mit der neuen Verantwortung umgeht, wie er dann auch die Rolle ausübt, mit uns umzugehen. Aber Fakt ist, bisher ist es eine ganz harmonische, tolle Zusammenarbeit, ohne dass wir uns jetzt gegenseitig den Hintern pudern und sagen, alles ist rosig, sondern wir sprechen auch da kritische Sachen an und versuchen uns an Themen weiter hochzuziehen und weiterzuentwickeln.
Es gab ja vergangene Saison auch sehr, sehr viel Unruhe rund um den HFC, was nicht direkt mit Fußball zu tun hat. Will ich jetzt, glaube ich, gar nicht alles nochmal aufzählen, weil ich glaube, alle, die uns hören, wissen es, sie wissen es auch. Dazu haben wir auch nochmal eine Frage, nochmal von Andreas Schmidt-Böhnisch. Was muss sich beim HFC strukturell so auf Sicht ändern?
Ja, ich denke, also erstens steht es mir nicht richtig zu, da in diese ganzen Gremiengeschichten reinzugehen, weil ich bin für das Sportliche der Mannschaft verantwortlich. Ich finde, dass wir jetzt in den letzten Monaten schon viel Kontinuität reingekriegt haben, dass die Menschen im Hintergrund, Vorstände, Ehrenamtler, Vertriebler, alle, der ganze Verein, sehr zielgerichtet nach vorne arbeitet, dass sie versuchen, das, was in der Vergangenheit war und nicht so lief, vernünftig aufzuarbeiten und einfach gute Lösungen zu kreieren und ein positives Bild des HFC in der Öffentlichkeit zu generieren und das auch mit Taten folgen lassen. Und das sieht man jetzt ganz speziell in diesem Punkt Kontinuität. Es geht um meine Person, das ging auch um Sascha Prüfer, das ging auch um den Rest des Trainerstabes, aber auch in der Personalie Marian Unger hätte man ja andere Entscheidungen treffen können. Aber Fakt ist, alle haben sich hingestellt und für Kontinuität plädiert und das dann auch mit Taten untermauert.
Wir haben in der letzten Podcast-Folge mal nachgezählt. Es gibt jetzt so, wir kamen auf 8 Vereine, die eigentlich alle zwingend aufsteigen wollen, weil es ja den direkten Aufstiegsplatz gibt. Wir haben jetzt Vereine wie Altklinike, die auf einmal irgendwo einen Koffer voller Geld gefunden haben und richtig investieren. Wie positioniert sich der HFC in dieser Riege der Aufstiegswilligen?
Also Sie hatten es ja gerade schon ganz gut gesagt. Ich glaube speziell die VSG Altklinike mit diesem fast Zweitligakader steht da fast an der Spitze dieser Favoritengruppe, Aue und Lok Leipzig mit zu nennen als letztjähriger Meister und Absteiger aus der dritten Liga mit einem Zweitliga-Umfeld, glaube ich, KCS Jena, Erfurt, Zwickau, Chemnitz und natürlich wir. Das ist ein Riesenportfolio. Wir wollen um diesen ersten Platz konkurrieren. Wir wollen in dieser Spitzengruppe mit dabei sein und natürlich um den Aufstieg mitspielen. Aber ich glaube, dass es auch andere Mannschaften gibt, die das tun. Und speziell finde ich, dass uns vielleicht auch die letzte Saison ein bisschen lernen sollte, demütig zu bleiben und fleißig zu arbeiten und nicht mit dem Mund zu agieren.
Also eher so Verfolgerrolle?
Wir werden unser Bestes geben, um so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und um in dieser Spitzengruppe dabei zu sein. Aber ich glaube nicht, dass wir uns jetzt hier hinstellen können und auch nicht werden, dass wir jetzt Top-Favorit auf die Meisterschaft sind. Das wäre einfach vermessen und fernab von jeder Realität. Es wird viele Mannschaften geben, die da oben dabei sein wollen. Ich kann das Verhalten der anderen Mannschaften nicht bewerten, auch nicht beeinflussen. Ich bin für den HFC verantwortlich und wir geben unser Bestes, dass wir so viele Spiele wie möglich gewinnen. Ich glaube, dass wir eine gute Gruppe haben, eine gute Energie haben, dass wir eine tolle Fanbase haben und super Bedingungen, um erfolgreich zu sein, aber versprechen können wir es niemandem.
Wir haben gesehen, Altklinike verpflichtet Brooks und Cicerci. Fanfrage von Luis Ruppe. Luis, vielen Dank für diese Frage. Er beginnt auch sehr höflich. Ich wollte Sie fragen, ob vor Saisonbeginn noch ein, zwei Kracher kommen, in Klammern Abwehr, Flügel.
Kann Luis ja gern nochmal ergänzen, vielleicht jetzt auch in den Social Media Streams, wenn es denn welche gibt, was er denn damit meint. Wer durchzählt, sieht, dass man, glaube ich, aktuell 22 Spieler sind. Ich bin mit dem Kader sehr zufrieden. Ich möchte eine harmonische Gruppe haben, die alles füreinander gibt, wo es klare Rollen gibt, wo es aber auch einen guten Konkurrenzkampf gibt. Den sehe ich jetzt tagtäglich im Training. Kracher ist ja immer eine Frage der Perspektive. Ich glaube, dass wir die Mannschaft in den Themen, die wir identifiziert haben, gut ergänzt haben und auch verbessert haben. Und grundsätzlich bin ich jetzt erstmal mit dem Kader sehr zufrieden. Natürlich kommt die übliche Floskel, wir halten Augen und Ohren offen und versuchen da den Markt zu beobachten. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert, weil gerade bis Winter ist ja noch viel Zeit.
Vielleicht meint er auch ein bis zwei Kracher zu denen, die schon da sind,
ja, zu den Krachern. Oder wir halt da auch schon Kracher geholt haben, aber so dieses Regal Anthony Brooks mit wahrscheinlich 70 Länderspielen und 250 Bundesligaspielen, wenn er das als Kracher meint, dann wird es, glaube ich, schwer.
Aber um mal bei dem Thema ganz kurz noch zu bleiben, Sie als Berliner, wobei ich glaube, ich habe mal gelernt, Berliner darf man nur sagen, wenn man dort geboren ist, Sie als in Berlin Wohnender, sagen wir es so, wenn da eine Klinik um die Ecke kommt mit einem John Anthony Brooks, Sie haben gerade schon angesprochen, 250 Bundesligaspiele und zig Länderspiele und ein Tolga Cigerci, der, weiß ich nicht, glaube ich 150 Mal irgendwo in der Super League gespielt hat in der Türkei. Was denkt man sich da?
Ja, ich finde es spannend. Also ich finde sehr spannend, wie sie die Spieler davon überzeugen, das zu machen. Und ich finde es auch spannend, wie sich das dann in der täglichen Arbeit niederschlägt. Also wir hatten ja schon viele Modelle im Fußball, wo sowas mal passiert ist. Also dass so hochrangige Spieler dann in der Regionalliga spielen oder auch in weiter unterklassigen Ligen. Mal sehr erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Und es ist natürlich für uns aus Gegnerperspektive dann auch immer ein Anreiz, den vermeintlichen Bundesligaspielern zu zeigen, dass wir auch was können.
Wie zufrieden sind Sie mit der Transferphase des Halleschen FC bisher? Das war auch eine Frage von mehreren Fans. Es gab ja keinen großen Umbruch, das ist man beim HFC gar nicht mehr gewohnt. Es sind nur 4 externe Spieler neu dazugekommen. War das genauso geplant? War das Absicht?
Ja, wir hatten uns ja letztes Jahr mit diesem Slogan Kontinuität positioniert und ich glaube auch da haben wir gezeigt, dass wir das so wollen. Wir hatten in der Rückrunde den ersten Tabellenplatz in der Rückrundentabelle. Das haben sich die Jungs dann auch erarbeitet. Ich wollte bewusst auf diese Geschlossenheit setzen, auf eingespielte Abläufe, auf auch eine gewisse Bekanntschaft untereinander. Und dann haben wir natürlich versucht herauszufinden, wo können wir uns verstärken bzw. verändern, verbessern. Da haben wir dann durch den Abgang von Malik natürlich die neue Rolle identifiziert und speziell auch diese Personale ist sehr, sehr wichtig für mich, weil wir haben gesehen, dass Spieler, die noch nie im Nordosten gespielt haben, also in dieser Liga gespielt haben, dass die eine gewisse Anpassungsschwierigkeit haben, weil die Liga ja schon sehr, sehr speziell ist. Es ist viel intensiver als vielleicht im Westen oder Südwesten und es ist viel, viel mehr Zweikampf und Holter die Polter. Und deswegen gab es ja nicht viele Leute, die diese Erfahrung und diese Qualität und auch diese Quote mitbringen, die Sofi jetzt zum Beispiel mitbringt. Er hat in dieser Liga jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr viel gespielt, hat auch sehr viel getroffen, hat da seine Klasse nachgewiesen und bringt natürlich auch eine gewisse Erfahrung und Reife als Mensch, weil er viel erlebt hat und selber Familienvater ist, mit, die dann natürlich auch die Kabine bereichert. Im gleichen Zuge ist es mit Stan so, dass er jetzt in dieser Liga schon Erfahrungswerte hatte und weiß, wie diese Liga funktioniert und dass man auch sich über Fußballarbeiten definiert. Deswegen möchte ich da speziell diese beiden so ein Stück weit hervorheben. Karim ist so ein, hatten wir ja am Wochenende schon, ist so ein unbeschriebenes Blatt, der natürlich mit seiner Art ein bisschen überraschen kann, der natürlich noch ein paar gewisse Themen hat. Und ansonsten, habe ich jetzt jemanden vergessen?
Moritz Schulze.
Ah, natürlich.
Dadurch, der soll wahrscheinlich Bälle halten.
Der soll natürlich Bälle halten, aber auch da war es ja so, wir hatten mit Mo schon Berührungspunkte dadurch, dass er sich letztes Jahr schon bei uns fit gehalten hat. Deswegen zähle ich ihn nicht wirklich als Neuzugang und der ist mir jetzt leider erstmal ein bisschen entfallen, beziehungsweise lag so im Backoffice.
Wenn man jetzt sich noch ein bisschen umgehört hat, bei Ihnen, aber auch bei Marian Unger, ist so die einzige Position, wo aktiv, sage ich mal, noch ein bisschen geschaut wird, ist so ja Linksverteidiger. Da haben wir auch eine passende Fanfrage von Toni Hinze. Grüße gehen raus an Toni. Wie planen Sie auf der linken Seite auf der Verteidigerposition?
Ja, wir haben mit Felix Langhammer, der sich speziell in der zweiten Halbserie 2025/26 da sehr stark entwickelt hat, einen Spieler, der ein Profil mitbringt, an dem wir gut arbeiten können. Und haben dahinter mit Romeo Trinco jemanden, der ein ähnliches Profil mitbringt und dann natürlich auch sich noch ein paar Spuren verdienen kann. Wir werden jetzt erstmal mit den beiden in die Vorbereitung gehen oder sind mit den beiden in die Vorbereitung gegangen und speziell für Romeo gilt es in diesen Spielen, die wir jetzt haben, also in dem Spiel gegen Schöning, in dem Spiel gegen Cottbus, aber auch in dem Spiel vorher gegen Gorni Capce, zu zeigen, dass er auf diesen Männerfußball bereit ist. Und wenn wir da ein positives Feedback durch die Spielleistung gehen, sind wir auch dafür bereit zu sagen, wir gehen mit diesen beiden in die Saison. Wenn wir da jetzt keine positiven Rückmeldungen haben oder da kein gutes Gefühl, würden wir uns auf der Position nochmal umschauen. Aber Fakt ist, Felix Langhammer hat die Qualitäten, um als Stammspieler in die Saison zu gehen. Der bringt athletisch, ist er wahrscheinlich Benchmark in dieser Liga auf der Position und hat sich da auch extrem gesteigert. Das war ja das, was speziell Daniel und Mario immer sagten, dass der Junge schon ein gewisses Profil mitbringt, was Entwicklungspotenzial und auch Klasse hat. Das hat er jetzt durch diese Spielzeit weiter verfeinert. Und Romeo muss sich einfach zeigen, das ist die Sache der Dinge. Aber wir wollen auch da die Entwicklung von Long nicht ausbremsen. Und wie gesagt, wir schauen da, was passiert und sind da jetzt nicht Angst und Bange. Dazu kommt noch, dass Landi die Position spielen könnte und wir mit Robert Berger auch einen Spieler haben, der das speziell hier beim HFC schon gespielt hat und uns da auch noch eine zusätzliche Alternative bringt, da er jetzt aus seiner Knieverletzung zurück ist.
Sie haben jetzt gerade schon Romeo Trinco angesprochen, ist jetzt aus der U19 hochgekommen. Emilio Stobbe ist zurück, nach einem Jahr in Halberstadt, auch aus der eigenen Jugend. Elias Lorenz ist wieder fit, auch aus der eigenen Jugend. Da haben wir eine passende Fanfrage, nochmal von Andreas Schmidt-Bönisch. Ist der Unterbau im Verein ausreichend aus Ihrer Sicht? Und wie stehen Sie dazu dennoch, oder wie stehen Sie generell dazu, auf eigene Talente zu setzen? Ist es da wie eine Zielsetzung, ein, zwei pro Jahr hochzuziehen?
Also wir haben das ja die ganze Zeit schon gemacht, dass wir Leute aus dem eigenen Nachwuchs ins Training integrieren. Ich glaube, wenn man die letzte Saison sieht, dann war Isaac Gentges dann noch mit zu nennen, der öfter bei uns trainiert hat. Niklas Langer, der jetzt nach Auerbach gegangen ist, hat ziemlich viele Trainingseinheiten bei uns gemacht. Niki Gleich steht noch mit dazu. Jetzt haben wir die ganze Zeit in der Vorbereitung William Seel und Miran Ayali mit dabei. Das heißt, wir versuchen natürlich auch da Türen zu öffnen und dann sehe ich es aber eher so, dass es ein Leistungsprinzip ist. Und jetzt nicht zu sagen, ja, der kommt aus dem eigenen Nachwuchs, der kriegt ein paar Bonbons mehr. Nein, am Ende geht es darum, Spieler zu finden, die auf der Position das Positionsprofil erfüllen und die für die Mannschaft hart arbeiten. Und wenn das, dann wird am Ende der spielen, der die bessere Performance mitbringt. Und da ist es relativ egal, ob er aus dem eigenen Nachwuchs ist oder nicht. Natürlich wollen wir die Ressourcen nutzen, sind auch super dankbar für die Verzahnung mit dem NLZ, dass sowohl André Hainaut letztes Jahr als auch jetzt Benedikt Seibe dann immer wieder sagen, wenn wir Leute brauchen, dann holt die dazu und dann trainieren die bei uns mit. Das ist relativ niedrigschwellig und das ist auch super, dass es so ist. Aber bei der Bewertung, ob jetzt ein Stammspieler oder ein Einwechselspieler oder ein Spieler ist, der den Kader komplettiert, geht es nie darum, kommt er jetzt aus dem NLZ von uns oder kommt er irgendwo anders her, sondern es geht nur um nackte Leistung.
Würden Sie sich eine zweite Mannschaft wünschen? Der Trend geht ja jetzt wieder dorthin zurück. Der blau-weiße Rivale aus dem Norden hat es vorgemacht, Dynamo Dresden jetzt auch direkt Sachsenliga-Meister geworden. Und jetzt in der Oberliga?
Ja, ich glaube, aus einer sportlichen Perspektive kann das Sinn machen, sofern der Abstand zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft nicht so groß ist, wie man das jetzt bei den angesprochenen Mannschaften sieht. Natürlich ist das auch immer wieder eine finanzielle Belastung des Vereins, die man da auch mit in Betracht ziehen muss und auch eine Frage der Kapazitäten. Und wir sehen ja jetzt gerade, dass wir auch beim HFC mit den Plätzen teilweise ein bisschen Probleme haben, gerade wenn die Witterung ein bisschen anzieht. Daher aus einer sportlichen Perspektive mit einem geringen Ligenunterschied kann das Sinn machen, aber auch die Jungs müssen sich damit identifizieren. Ich kenne das noch aus einer eigenen Erfahrung, wenn es dann so ist, dass man die ganze Woche in der ersten Mannschaft trainiert, dann kriegt man am Freitag so diese Mitteilung, ja, du musst jetzt in der zweiten spielen oder sitzt am Samstag noch bei der ersten Mannschaft auf der Bank, fährt quer durch Deutschland und muss dann am Sonntag nochmal zweite spielen, dann hat der sportliche Mehrwert oder ist dann auch nicht so richtig gegeben, wenn die Jungs da nicht so richtig Bock drauf haben. Daher ist es, glaube ich, schwer, da eine richtige Antwort zu geben.
Jetzt habe ich gerade noch, als wir bei den Kaderthemen waren, doch direkt was vergessen. Jetzt hat ein türkischer Verein gestern schon bekannt gegeben, dass Serhat Polat dorthin wechseln wird. Ihr habt jetzt noch nicht bekannt gegeben, Stand Dienstag, früher Abend. Mhm. Ist da nochmal geplant, einen Ersatz zu holen?
Ja, wir sind ja auf der Position mit Stan, mit Fabs, mit Julian Damelang und Karim jetzt erstmal qualitativ und quantitativ gut besetzt. Daher, wie gesagt, werden wir den Markt beobachten, gehen dabei jetzt nicht so voll aktiv rein, dass wir sagen, wir müssen da was machen.
Sie haben ja jetzt im Sommer auch das System umgestellt, auf so ein 4-2-2-2, würde ich es jetzt mal nennen. Dazu haben wir auch eine Fanfrage, die letzte in der Runde von Steffen Kageler. Welche Überlegungen stecken dahinter?
Ja, Überlegung ist, dass wir in den Räumen, in denen Tore geschossen werden, eine hohe Manpower haben und die letzte Saison hat halt gezeigt, dass wir speziell auch in der gegnerischen 16er eine gewisse Präsenz brauchen und dass zwei Stürmer immer schwerer zu verteidigen sind als ein Stürmer. Dazu kommt, dass wir letztes Jahr relativ häufig mit einem 4-3-3 agiert haben und da für mich speziell auf den Flügelpositionen erstens sehr, sehr weit weg waren vom Tor und zweitens nicht so in die 1-gegen-1-Duelle gekommen sind und die auch nicht so für uns entschieden haben. Und das waren dann für mich Rückschlüsse, wenn wir 1-gegen-1-Duelle nicht ziehen oder da nicht so richtig hinkommen. Und zum anderen die Box, also offensiv der Strafraum nicht so gut besetzt ist, dann brauche ich auch dieses System nicht spielen. Und dann war es ja eh so, dass wir in der zweiten Halbserie viel im 4-4-2 verteidigt haben, auch also gegen den Ball agiert haben. Und so haben wir diesen Systemwechsel vom Ballbesitz zu Balleroberung nicht mit so vielen Personal- und Positionswechseln verbunden, sondern sind relativ klar in der Positionierung, können natürlich in Nuancen immer ein bisschen verschieben. Aber Fakt ist, wir haben ein relativ starkes Zentrum. In der Mitte steht das Tor. Wir können geschlossen aus der Mitte verteidigen und auch geschlossen aus der Mitte angreifen, weil wir da ziemlich viel Personal haben dazu. Es ist natürlich so, dass die Regionalliga nicht von Ballbesitz, sondern von Kompaktheit und von Zweikampfverhalten lebt und wir da relativ geschlossen agieren können.
Elegante Überleitung zum Kracher, der uns bevorsteht, zum Highlight, zum ersten Highlight der Saison. Ist das dann das System, mit dem man auch Schalke schlagen könnte?
Ja.
Hoffentlich.
Schön wäre es, wir drücken die Daumen. Ist natürlich für uns ein absolutes Highlight, aber aus Trainersicht, das liegt noch sehr, sehr weit weg. Wir haben jetzt Cottbus mit einem schönen Spiel vor der Brust. Dann kommt das letzte Testspiel gegen Lok Leipzig. Und dann kommt hoffentlich irgendwann mal der Spielplan und wir wissen, gegen wen wir in den ersten Saisonspielen stehen. Das ist mein Fokus und dann kommt, glaube ich, nach dem 5. Spieltag erst das DFB-Pokalspiel. Daher ist es super, ich kriege auch super viele Anfragen und freue mich, dass...
Kartenanfragen.
Ja, genau. Und dass so viele Leute sich an dem Spiel ergötzen. Aber für mich geht es jetzt erstmal darum, die Mannschaft optimal auf die Saison vorzubereiten und dann einen guten Start in die Saison zu haben.
Ich weiß gar nicht, die haben sich ja letztes Jahr beim Spiel gegen Augsburg das Trikot von Christian Jakic gesichert, ja. Kroatischer Spieler für ihre Frau, haben sie damals gesagt.
Ja.
Weiß gar nicht, gibt es bei Schalke auch einen kroatischen Profi?
Nee, aber
die Familie
so,
schon
so diese, gecheckt? Also soweit ich weiß nicht, aber so die Verbindung zwischen Kroatien und Bosnien ist ja relativ eng. Hm. So, ich kenne da, es gibt ja kroatische Bosnier und bosnische Kroaten und dann sehr viele Mixmenschen. Daher ist natürlich Edin Dzeko oder Muslic sind da zwei sehr berühmte.
Wahrscheinlich an dem Tag heiß begehrt.
Ich glaube, Edin Dzeko hat ja noch gar nicht gesagt, ob er jetzt weitermacht oder nicht.
Na, der hat Angst vom HFC, deswegen wartet er noch.
Ich denke auch. Er weiß schon, dass die Twin Towers, Schmiedemann und Halidi da warten. Nein, aber würden Sie sich so aus persönlicher Sicht wünschen, dass so jemand dann danach weitermacht, dass man gegen so einen auch mal spielen kann?
Ja, es ist natürlich, wenn man jetzt sieht, bei, glaube ich, einem Einlaufspiel war es so, dass man, oder bei einem WM-Spiel war es so, wie man das, die Kamera auf ihn zeigte, als er da einlief. Und der Typ hat halt eine maximale Aura. Und ich würde natürlich auch das schön finden, mal gegen so jemanden zu spielen und so einen Weltspieler mal hautnah zu erleben. Auch wenn er jetzt schon in die Jahre gekommen ist, hat er ja jetzt in der zweiten Liga gezeigt, zu was er fähig ist. Da wäre das schon eine schöne Sache, sich mal mit so jemandem zu messen. Aber auch auf der anderen Seite, so auf Trainerebene, war das letztes Jahr mit Sandro Wagner auch eine coole Sache zu sehen, wie so jemand das mit den Medien weglächelt oder wie er dann damit umgeht, auch wenn er da jetzt nicht so den Erfolg hatte.
Könnten Sie es auch verzeihen, wenn so einer wie Dzeko euch dann 3 reinkegelt?
Ja, wenn wir dann 4 machen, klar.
Sehr gut. Okay, wir kommen so langsam zum Ende und am Ende jedes Interviews, nein, nicht jedes, fast jedes.
Doch.
Fast jedes, eigentlich gut.
Ich glaube schon.
Kommen immer Entweder-Oder-Fragen.
Oha.
Entweder-Oder-Fragen bedeutet natürlich, dass Sie sich entscheiden müssen. Sie haben eigentlich einen Joker, wenn Sie es gut begründen, vielleicht auch einen zweiten.
Oha.
Okay, zur ersten Entweder-Oder-Frage. Döner in Berlin oder Hallorenkugeln in Halle?
Döner.
Das ging schnell. Dann die zweite, einen Stapel Klausuren kontrollieren oder die Taktik des Gegners analysieren?
Taktik.
Hat Klausuren kontrolliert? War nicht so?
Katastrophe. Also macht okay. Überhaupt keinen Spaß.
Immer Multiple-Choice-Fragen machen lassen.
Nee, man muss ja Klausuren auch nach einem gewissen
Anforderungsniveau.
Genau, Anforderungsniveau erstellen. Und ich habe selber nicht die schönste Handschrift, aber was die Lernenden manchmal dahin kleistern, ist schon schwer zu identifizieren.
Ich habe das meinen Lehrern damals auch nicht unbedingt einfach gemacht, ja. Ich gebe es zu. Ich glaube, so einen großen Deutschaufsatz von mir zu kontrollieren, war schon
der wurde einfach sofort beiseite
eine
gelegt.
Zumutung, ja, einfach irgendwas drunter geschrieben ist
schon
okay.
Ja, komm, mach 2 Minus, passt schon.
Okay.
Wird schon stimmen. Ja.
So, jetzt was für die nächste Saison. Aufstieg in letzter Sekunde oder souveräne Meisterschaft?
Sowohl als auch.
Das war fast schon Joker.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher.
Was machen Sie dann morgens gleich? Boah. Was ist das Erste? Oder wenn Sie sagen, Frühaufsteher, wann klingelt der Wecker?
Ich wache meistens vor dem Wecker auf, egal wann ich mir stille. Aktuell ist es so 5.30 Uhr. Egal wann ich ins Bett gehe. Manchmal sepp ich dann im Handy ein bisschen rum, versuche mir erstmal meinen Tag so ein bisschen zu
planen. Genau das, was man nicht machen soll.
Genau quasi. Das, was man nicht macht. In der Regel erster Gang zur Kaffeemaschine.
Ich habe ja schon gehört, Sie waren wandern unterwegs. Zu welcher Jahreszeit verbringen Sie die Zeit lieber in den Bergen? Im Sommer oder im Winter?
Sommer.
Trotz Snowboarden?
Ja, so der letzte Winterurlaub, den hatten wir letztes Jahr im Stubaital, war wunderschön, aber mit zwei Kindern auch sehr, sehr stressig. Daher ist die Sommerzeit in den Bergen etwas entspannter.
Absolut. Musik vor dem Spiel oder lieber absolute Ruhe?
Musik.
Was?
Ach, ganz unterschiedlich, je nach Lust und Laune. Ich war mal sehr elektronisch mit Techno unterwegs, dann hatte ich mal so ein bisschen Rockmusik, jetzt bin ich gerade bei Schlager. Wie gesagt, ich bin Zwilling, das springt von der einen. Das ist
schon ein weites Spektrum.
Ja? Ja, absolut.
Wer macht eigentlich die Musik vom, gibt es das noch so in der Kabine vorm Spiel irgendwie oder auf der Fahrt oder so?
Letztes Jahr war Lö der Kabinen-DJ, ja, der ist ja deswegen war es auch sehr elektronisch. Ja,
Fast raten können,
ja. Jetzt ist ja dieser Posten vakant und alle bewerben sich drum.
Okay. Wer entscheidet da am Ende, der Trainer oder?
Nee, das ist nicht mein Thema.
Der Mannschaftsrat.
Wie Sie ja gerade gemerkt haben, bin ich musikalisch sehr vielfältig. Unterwegs, kann mich überall einbringen.
Analyse oder Bauchgefühl?
Boah. Zu zwei Dritteln Analyse, ab und zu mal Bauchgefühl.
In welchen Situationen dann Bauchgefühl?
Kommt spontan, manchmal fühle ich es einfach, aber in der Regel bin ich ein analytischer Mensch.
Okay.
Pressekonferenz nach einer Niederlage oder Wurzelbehandlung beim Zahnarzt?
Ich habe Angst vor dem Zahnarzt, daher lieber Pressekonferenz.
Okay, jetzt ein bisschen komplizierte Frage, weil es auf was anspielt. Lieber zu Hause einen Schrank oder Spieler nach einer Niederlage aufbauen? Das muss ich erklären. Sie haben neulich gesagt, in einem Text von uns kommt das vor, dass Sie jetzt umgezogen sind in eine Wohnung in Berlin und da einen Schrank zusammenbauen mussten oder neu irgendwie anpassen mussten und dass Sie hoffen, dass Sie noch alle Finger beisammen haben, nachdem Sie das geschafft haben. Insofern.
Ja, man muss dazu sagen, es ist eine Altbauwohnung und dementsprechend waren Boden schief und Wände schief. Also ist jetzt nicht alles minutiös im rechten Winkel und hatte auch eine kleine Dachschräge, deswegen musste alles angepasst und gesägt werden. Hat in Summe viel Spaß gemacht, hat mich aber auch sehr, sehr viel Nerven gekostet. Und jetzt ist alles nicht ganz gerade, deswegen bin ich nicht 100% zufrieden, deswegen bin ich beim Spieler.
Spieler nach einer Niederlage aufbauen, ja. Hätte ich jetzt auch gedacht.
Okay, und dann
die Klassikerfrage am Ende.
Ich wollte gerade sagen, zum Abschluss der Klassiker, die jeder bekommen hat, der hier schon mal saß. Regionalliga oder Champions League?
Boah.
Sie sind der Erste, der überlegt, glaube ich.
Echt?
Ja, ich glaube, Daniel Mayer, Marc Zimmermann und so, die haben alle immer Regionalliga gleich gesagt.
Na dann.
Also ohne nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube schon, dass der
Champions Thema League, relativ Champions League ist brutal weit weg, aber natürlich sollte man nach dem Höchsten streben. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt Regionalliga oder Dritte Liga, so daher.
Das wäre zu einfach.
Nein, dann nehme ich natürlich auch Regionalliga, wie alle meine Vorredner.
Sehr gut. Robert Schröder, wir danken Ihnen sehr, hat sehr viel Spaß gemacht und dann, ja. Wir werden das natürlich alles wie immer weiter begleiten, die ganze Saison immer dabei sein.
Absolut.
Im Podcast und natürlich auch in der Zeitung.
Also wir können ja kurz einen Ausblick geben. Jetzt am Wochenende spielt der HFC in Finsterwalde gegen Energie Cottbus, seines Zeichens Aufsteiger in die zweite Liga mit Klaus-Dieter Wollitz an der Seitenlinie. Wahrscheinlich einer der bekanntesten Trainer hier aus dem Osten Deutschlands.
Wurde jetzt, glaube ich, auch als Nationaltrainer gehandelt, habe ich irgendwo gelesen.
Wäre ich ja dafür.
Die Frage ist, wer wurde nicht als Nationaltrainer gehandelt?
Naja.
Genau, und Sie haben es vorhin schon gesagt, danach geht es nochmal gegen Lok Leipzig.
Ja.
Wann genau?
War doch noch gar nicht offiziell bekannt. Ich glaube, wir spielen nächste Woche Freitag, das muss aber noch, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier rausgeplatzt
okay. Wir haben nichts gehört.
Wir sagen einfach mal, irgendwann dann nochmal gegen Lok Leipzig.
Irgendwann nochmal gegen Lok Leipzig. Das war schon lange terminiert und ist, glaube ich, für uns, für beide Mannschaften ein guter Test. Und jetzt freuen wir uns erstmal auf Cottbus und dann werden wir noch ein kleines Team-Event im Spreewald machen.
Ja, viele Mannschaften sträuben sich ja immer gegen einen direkten Konkurrenten aus der Liga zu spielen. Und jetzt ist es ja auch noch ein direkter Konkurrent um irgendwie ganz oben die Plätze. Ist
ja
das relativ egal?
Aber am Ende geht es ja auch darum, dass man Erkenntnisse gewinnt in der Vorbereitung, was gut und was nicht so gut ist. Und wenn wir jetzt natürlich gegen einen Zweitligisten spielen, wie jetzt am Wochenende, dann können wir speziell, glaube ich, gegen den Ball viel sehen und den Ballbesitz ein paar Probleme kriegen beispielsweise. Das heißt, es ist nicht ganz so authentisch und maßgenau. Daher ist es immer gut, eine eine Mannschaft auf gleicher Ebene zu finden. Das war ja auch das Ziel mit beispielsweise Havelse und Schöningen. Das hat jetzt aus unterschiedlichen Gründen nur gegen Schöningen geklappt. Das war, glaube ich, ein ganz ordentlicher Test. Und alle weiteren Tests, die wir, oder Möglichkeiten, die wir hatten, waren ja dann auch aus unterschiedlichen Situationen relativ herausfordernd umzusetzen. Deswegen sind wir sehr zufrieden damit.
Ja. Okay.
Cool, wir freuen uns drauf. Dann vielen Dank nochmal für eure Einsendung,
genau,
Fragen und so weiter.
Das hat sehr gut funktioniert. Das werden wir beim nächsten Interview auf jeden Fall wiederholen. Die nächste Folge gibt es dann ja nach dem...
In 2 Wochen, da bin ich im Urlaub, aber da werden...
Das ist fürchterlich.
Tobi und Fabian schon was Tolles machen.
Fabian sollte dann aus seinem Urlaub wieder da sein. Ich bin sowieso nie im Urlaub.
Du bist nicht mal monatelang weg.
Na gut. Genau, die nächste Folge gibt es dann nach dem ominösen Testspiel, was gegen Lok Leipzig stattfinden
soll. Wann auch immer.
Es wird dann so ein bisschen Vorbereitungsfazit und Blick auf die Saison.
Genau. Also, bis dahin. Bis bald. Dahin.
Ciao, ciao.
Ich danke auch.
Ciao.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.